Wunderbar. Jetzt eröffne ich den öffentlichen Tagesordnungspunkt oder die beiden öffentlichen Tagesordnungspunkte und begrüße auch ganz herzlich die Besucherinnen und Besucher, die auf der Tribüne Platz genommen haben. Und ich verweise noch mal darauf, das sage ich jedes Mal in den öffentlichen Teilen. Sie wissen sicherlich, das Anfertigen eigener Ton- und Videoaufnahmen ist nicht erlaubt. Daher schalten Sie am besten Ihre Geräte aus und Zuwiderhandlungen können geahndet werden und können dazu führen, dass Sie hier Hausverbot bekommen, sowohl im Ausschuss als auch im ganzen Bundestag. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht der Bundesregierung zu aktuellen und geplanten Maßnahmen, um ein regelkonformes Verhalten der Onlinehändler Temu und Shein in Deutschland und Europa sicherzustellen. Wir haben das als Selbstbefassung aufgesetzt und ich begrüße ganz herzlich aus den verschiedenen Ministerien, zunächst vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Anna Christmann. Sie ist die Beauftragte des BMWK für die digitale Wirtschaft und Start-ups. Herzlich willkommen. Christina Decker, die Leiterin der Abteilung Digital- und Innovationspolitik, auch aus dem BMWK. Dann haben wir aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr Dr. Armin Jungblut. Er ist der Leiter des Referats Rechtsrahmen Digitale Dienste und Medienrecht. Herzlich willkommen. Für das Bundesministerium der Finanzen ist Antje Kotzert vom Referat 3b1 da. Herzlich willkommen. Und ich glaube, Ricarda Bräunlich sitzt noch da, da hinten. Genau, sehr schön, vom Referat 3c3. Und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, BMUV, ist Alexandra Bär, neben mir Referentin aus dem Referat Verbraucher und Datenschutz in digitalen Märkten und der Plattformökonomie. Und wir haben vereinbart, dass es insgesamt ein 8-minütiges Eingangsstatement der Bundesregierung gibt. Ich weiß nicht, wie Sie sich das jetzt aufteilen, aber auf jeden Fall wollten wir genug Zeit geben, damit die Ministerien alle auch zu Wort kommen. Danach haben wir zwei Debattenrunden und eine Redezeit von 3 Minuten pro Fraktion. Und die Gruppe Die Linke erhält die Hälfte der Redezeit. Und die, die schon öfter hier waren, wissen, dass zum Ablauf der Redezeit, nämlich 10 Sekunden vorher, ein akustischer Gong ertönt. Und dann bitte zum Ende kommen, keinen neuen Gedanken aufmachen, weil sonst die Redezeit aus dem Ufer läuft und wir uns ja alle ein bisschen disziplinieren müssen. So, genug der Vorrede. Dann übergebe ich jetzt an Dr. Anna Christmann und Sie übergeben dann weiter, ne?
Ja, vielen Dank. Genau, ich würde einfach mal anfangen. Ich brauche jedenfalls nicht 8 Minuten und dann würde ich sagen, gucken die Kolleginnen und Kollegen gerne, was noch ergänzt werden kann. Also erstmal vielen Dank auch fürs Aufsetzen dieses Themas heute. Ich glaube, dass es gerade ein sehr wichtiger das Thema ist, weil wir hier natürlich auch über die Durchsetzung und Umsetzen der Rechtsakte reden, die wir vor kurzem ja auch in Europa beschlossen haben, die wir in Deutschland in den letzten Jahren beschlossen haben und wo es natürlich wichtig ist, dass diese dann auch in der Praxis Wirkung entfalten und wo wir jetzt eben auch Fälle haben, wo man das sehr genau anschauen muss. Deswegen beobachtet das BMWK die Aktivitäten von den sogenannten Drittstaatenhändlern wie eben Temu und Shein auch sehr aufmerksam. Wir stehen dazu auch in engem Austausch mit Handels- und Herstellerverbänden, den betroffenen Unternehmen, den Marktüberwachungsbehörden der Länder sowie natürlich auch den Plattformen selbst, mit denen wir auch Gespräche führen, weil das natürlich notwendig ist, um da auch das richtige Bild zu bekommen. Es ist eben ein zentrales Anliegen, wie ich gerade schon betont habe, dass die hohen EU-Standards in Bezug auf Produktsicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie Verbraucherschutz konsequent eingehalten werden. Das ist für faire Wettbewerbsbedingungen offenkundig ganz entscheidend. Und deswegen muss das eben auch sichergestellt werden in der Praxis. Deswegen prüfen wir derzeit, wie die Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowohl auf EU-Ebene, aber natürlich auch auf nationaler Ebene für alle Handelsunternehmen konsequenter erfolgen kann, um eine Umgehung von geltenden Vorschriften zu verhindern. Und da sind wir sozusagen mittendrin. Ein erster Schritt war ja jetzt natürlich die Abmahnungen durch die Verbraucherzentrale, auch der beiden genannten Unternehmen. Die hat ja jetzt auch zur Folge gehabt, dass sowohl Temu als auch Shein Unterlassungserklärungen dann auch unterschrieben haben. Aber auch damit wird natürlich der entscheidende Test dann sein, inwiefern die eingehalten werden und inwiefern das natürlich auch überprüft werden wird können. Und das ist der Schritt, den wir uns jetzt genau anschauen. An welcher Stelle muss die Durchsetzung noch mal angeschaut werden? Beim DSA ist natürlich im Wesentlichen auch die Kommission selbst gefragt auf EU-Ebene. Was Marktüberwachungsfragen angeht, haben wir Zuständigkeiten in Deutschland, aber auch verteilt zum Teil in den Ländern. Und hier müssen wir sicherlich genau angucken, wo einerseits die Durchsetzung hier noch mal optimiert werden kann und muss und wo gegebenenfalls Nachschärfungen nötig sein könnten in einzelnen Regelungen. Das sind die Fragen, die wir uns derzeit anschauen und die sicherlich dann auch zeitnah beantwortet werden müssen.
Wer macht weiter? Keiner sonst? War das ausführlich? Ja, dann. Dann übergebe ich an die SPD-Fraktion Jens Zimmermann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde es bezeichnend, dass die Bundesregierung uns jetzt in 3 Minuten hier geschildert hat, was sie für dieses Problem zu tun will. Wobei ich habe als einzige Lösung gehört, wir schauen uns das mal an und gucken, ob wir bestehende Regelungen noch mal anpassen müssen. Fakt ist, 400.000 chinesische Pakete fluten den deutschen Markt jeden Tag. Und mein Eindruck ist, hier sitzen 4 Ministerien und es passiert nichts. Meine Frage wäre deshalb noch mal ganz konkret. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung konkret, um erstens dafür zu sorgen, dass die dokumentierten und massiven Verstöße gegen die zollrechtliche Deklaration eingestellt werden? Zweitens, welche Maßnahmen plant die Bundesregierung gegen die absolut von der Bundesnetzagentur bereits auch angemahnten, aber und auch dokumentierten Verstöße gegen Produktsicherheit? Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger Deutschland, ich sage es nochmal, 400.000 Pakete jeden Tag, hier kommt China Dreck in unser Land. Wir machen Lieferkettengesetze und alles Mögliche. Unsere Mittelständler wird von uns zu Recht Bürokratie aufgezwungen. Und hier 400.000 Pakete am Tag, die hier reinkommen, wo wir wissen, Elektronik unsicher, Inhaltsstoffe gefährlich. Meine Frage ist, was wird getan, um das zu verhindern? Ich kann Ihnen sagen, die Vorsitzende der britisch-deutschen Parlamentariergruppe aus dem House of Parliament hat als Abschiedsgeschenk mir eine 10-Pfund-Krawatte geschickt. Das Ding war 4 Wochen unterwegs, weil es vom Zoll geöffnet wurde, weil es kam ja, oh Gott, aus Großbritannien. Ich habe bei diesen berühmten Plattformen jetzt mehrfach Testkäufe gemacht. Da ist sowas nie vorgekommen. Also ist denn da die Zielrichtung der Bundesregierung richtig? So, jetzt haben Sie noch 1 Minute, mir das zu beantworten.
So, wer möchte? Frau Kotzert.
Gut, da Sie die Zollverwaltung direkt angesprochen haben, genau, Antje Kotzert. Ich komme aus dem Referat 341, was eben für Zollgesetzgebung mit begleitet, auch auf EU-Ebene. Uns ist bekannt natürlich, dass die sogenannten neuen Geschäftsmodelle im Bereich des E-Commerce und das Aufkommen dieser Wettbewerber hier aus Drittländern, gerade aus unserem Blickwinkel auch die traditionellen Geschäftsmodelle der EU-ansässigen Unternehmen, den Einzelhandel hier unter erheblichen Druck setzen. Wir stehen deshalb mit den Ansprechpartnern eben auf nationaler wie auch europäischer Ebene im Austausch, um die verschiedenen sektoralen Regelungen durchzusetzen und damit eben einen effektiven Schutz des Binnenmarkts zu erreichen.
Glauben Sie, dass Sie mich jetzt in meiner Echauffierung damit irgendwie, also Sie können nichts dafür. Ich habe Ihre Staatssekretärin, die im Finanzausschuss war, Ähnliches gefragt. Die ist auch von mir ähnlich befragt worden. Nur deswegen bin ich auch, das will ich ganz klar sagen, Entschuldigung, deswegen bin ich auch ein bisschen sauer. Wir hatten die beamtete Staatssekretärin aus dem BMF neulich im Finanzausschuss und die konnte uns da schon nichts sagen. Und das Haus Sie jetzt uns schickt und Sie können nichts dafür, finde ich sehr, sehr unglücklich, weil auch Ihr Haus weiß, dass ich hier sitze und diese Fragen stellen werde. Und deswegen finde ich das wirklich ein bisschen doof.
Vielen Dank für die Unionsfraktion, Hans-Jörg Dürr.
Vielen Dank. Ich würde eigentlich meine Zeit ganz gern zur Verfügung stellen, dass Sie auf die Fragen vom Kollegen Zimmermann antworten.
Also, der Unmut vielleicht ist noch wie man hört. Das heißt,
noch mal,
die Fragen, die gestellt
vielleicht noch mal einen Tick verschärft. Also die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2023 5.000 Warnsendungen überprüft, stichprobenartig. Und da sind 92% davon der Produkte nicht verkehrsfähig gewesen. Also da muss man handeln.
Frau Kotzert?
Ups. An. Genau, jetzt haben wir. Also die Zollverwaltung begegnet den Gegebenheiten Onlinehandel bereits seit geraumer Zeit mit einem flexiblen Personaleinsatz. Und wir haben ein IT-Verfahren, was speziell für die Abfertigung dieser geringwertigen Sendungen vorgesehen ist, Einsatz. Und auf der Basis werden die Sendungen risikoorientiert verprüft. Die aktuellen Herausforderungen betreffen eben nicht nur das Steuer- und Zollrecht, sondern eben eine Vielzahl auch anderer Politikbereiche, was die Kollegen gerade schon auch thematisierte, wie zum Beispiel Produktsicherheit, Umweltschutz. Und bei den Vorschriften arbeitet eben das BMF unter anderem mit den zuständigen Marktordnungsbehörden zusammen.
Also es wird breit geprüft, aber gibt es ganz konkrete Maßnahmen? Also um es mal konkret zu machen, Zollgesetz soll auf EU-Ebene 2028 geändert werden. Gibt es Bestrebungen, das vorzuziehen?
Also der EU-Gesetzgeber, die Kommission, die das alleinige Vorschlagsrecht hat für Rechtsänderungen im Zollrecht, hat, wie Sie ansprechen, einen grundlegenden großen Gesetzgebungsvorschlag zur Reform der Zollunion vorgelegt. Dabei sind auch verschiedene Elemente für den E-Commerce dabei. Und in dem Kontext sind wir eben im Austausch mit den Verhandlungen auf EU-Ebene, die BMF seitdem aktiv begleitet, und da kann nur ein europäischer Ansatz Sinn
machen. Setzt sich die Bundesregierung dafür ein, das vorzuziehen?
Ja, das kann ich beantworten. Das ist genau so. Wir bringen das auch ein als eine Priorität für die nächste Phase der Kommission, weil wir das teilen, dass dieser Zeitplan dazu langfristig ist, weil dieses Thema drängender ist und das tatsächlich auch eine Chance sein kann, hier natürlich gerade was die Zollfreigrenzen angeht, noch mal Änderungen herbeizuführen.
Welche anderen Bereiche gibt es, wo kurzfristig Verbesserungen in diesem Sinne angestrebt werden?
Na, wir haben natürlich vor allem die Marktüberwachung auch in Deutschland als Möglichkeit hier zu handeln. Die ist eben zum Teil in den Ländern. Ich meine, das ist eine übliche Diskussion, die wir auch in anderen Bereichen haben, dass wir hier ein sehr zerstreutes System haben. Und das wäre sicherlich ein Punkt, den man sich kurzfristig anschauen könnte.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen bin ich die Berichterstatterin. Deshalb darf ich meine Fragen stellen. Und ich möchte noch mal auf die EU-Zollfreigrenze eingehen. Die liegt ja bei 150 €. Alles, was drunter ist, deshalb werden Pakete gestückelt, damit die Grenze nicht erreicht wird. Das heißt, es ist schon auch drängend. Und die Frage ist natürlich, was ist der zeitliche Rahmen für eine Änderung? Gibt es da einen zeitlichen Rahmen? Gibt es eine Perspektive, wie das angegangen werden soll, wann das verabschiedet werden soll?
Also BMF hat sich zu dieser Thematik bisher nicht abschließend positioniert. Es wird diskutiert, eben, ob die Vielzahl der Regelungen, die mit dem EU-Zollrechtsreformvorschlag vorgeschlagen sind, dass die alle wirksam ausgearbeitet sein müssen, gut verzahnt, sinnvoll ausgestaltet und wir da alle Interessenträger auch eben mit berücksichtigen müssen, wie zum Beispiel auch eben die Logistikerinnen, Logistikunternehmen, Verbraucherinnen, Verbraucher und eben all die.
Also die Zeit drängt und ich kann mich dem Unmut ja von Jens Zimmermann gut anschließen. Das ist etwas, was wir eigentlich hier massiv bekämpfen sollten, dass die Märkte kaputt gemacht werden, dass gefährliche Waren nach Deutschland kommen. Ich will das nicht im Einzelnen noch mal ausführen. Aber was zum Beispiel aus Verbrauchersicht ja auch schwierig ist, die arbeiten ja ohne Zwischenhändler. Das heißt, wenn ich bestelle, werde ich sozusagen eine Importeurin. Wie ist das denn dann mit den Haftungsfragen? Wenn jetzt Dritte geschädigt werden, ich etwas einführe, wer haftet dann? Wie kann ich Verbraucherinnen und Verbraucher davor schützen? Frau Beer als Vertreterin des BMUV oder wer kann darauf antworten? Weil ich meine, das ist eine relevante Frage, ne?
Also ich will vielleicht noch mal betonen, dass wir diese Dringlichkeit sehr teilen von Seiten der Bundesregierung. Deswegen habe ich ja auch begrüßt, dass sich der Ausschuss damit beschäftigt. Genau, dass noch nicht alle Antworten sofort da sind, ist, glaube ich, dann immer die Geduld, um die wir bitten müssen. Aber wir haben schon klar vor Augen, dass da jetzt auch zeitnah Antworten da sein müssen. Und genau solche offenen Fragen, die sich vielleicht auch noch nicht abschließend mit geltendem Recht beantworten lassen, muss man dann eben auch anschauen, ob da zum Teil Nachschärfungen notwendig sind. Und das sind die Prüfungen, die wir jetzt auch durchführen wollen.
Was ist denn mit der Produktsicherheit? Also wenn wir jetzt hören, ne, schlechte Qualität, aber auch gefährliche Stoffe, Verletzungsgefahren, CE-Kennzeichnungen, die fehlen. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn jetzt, die Qualität der Produkte besser zu überprüfen? Wer ist da in der Verantwortung? Welche regulatorischen Änderungen müssen wir vornehmen?
Also die Produktsicherheit beschäftigt uns natürlich auch sehr stark. Und aktuell haben wir in diesem Rahmen auch Abfragen bei den Marktüberwachungsbehörden angestellt, um auch uns ein besseres Bild darüber zu machen, welche Informationen auch vorliegen. Das liegt die Überwachung in der Zuständigkeit der Marktüberwachungsbehörden eben der Länder. Nichtsdestotrotz haben wir auch die EU-Produktsicherheitsrichtlinie und auch die neue Produktsicherheitsverordnung. Und nach dem bisher geltenden Recht sehen wir ein großes Problem darin, dass Online-Marktplätze eben keine Pflichten haben, sondern dass eben die Anbieter selber, die Hersteller, die online anbieten, sozusagen verantwortlich sind, dass die Produkte, die sie online anbieten, auch für den EU-Markt den europäischen Vorgaben entsprechen.
Ich kann vielleicht sonst noch ergänzen, dass wir das tatsächlich auch als eine sehr relevante Verordnung sehen, die Produktsicherheitsverordnung, die ja aber erst im Dezember jetzt vollständig in Kraft treten wird. Insofern ist hier auch noch diese zeitliche Komponente, aber dann ist sie ein durchaus scharfes Schwert, weil sie natürlich am Ende bis zu Sperrungen führen kann.
Gut, ich werde meine zweite Frage an Herrn Jungblut wegen der Verantwortung der Plattform noch mal richten. Laut DSA haben die ja die gewisse Pflichten und sie stehen ja auch in der Verantwortung. So, dann kommen wir jetzt zur FDP, ne? Und Max Mauthorst hat das Wort.
Beides korrekt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also das Ganze hat ja ein bisschen eine Geschichte. Wir saßen im Finanzausschuss. Der Kollege Dr. Zimmermann hat bereits darauf hingewiesen. Da war dann so, ja, Zoll, wissen wir nicht, viele EU-Fragen, der Zoll kann das auch nicht alles bewerkstelligen, da werden wir einfach geflutet, das sind auch handelsrechtliche Fragen, deswegen ist ja das BMWK zum Beispiel hier, das sind verbraucherschutzrechtliche Fragen, deswegen ist das BMUV jetzt hier. Ich bin erstmal froh, dass wir diesen Top gemeinsam aufsetzen konnten, aber ehrlicherweise habe ich schon den Eindruck, auch als Mitglied einer koalitionstragenden Fraktion, dass die Dramatik dessen, was China betreibt, chinesische Unternehmen, noch nicht wirklich verstanden wurde, denn es geht hier nicht darum, die marktwirtschaftliche Ordnung insofern zu bewahren, als dass chinesische Produkte bitte die gleichen Chancen haben sollten auf dem Markt wie deutsche, französische, italienische in der EU, sondern es geht darum, unsere Ordnung überhaupt zu bewahren, nämlich dass mit subventionierten, gedumpten Schrottprodukten versucht wird, eine weitere Branche innerhalb der EU, nämlich die Kleiderbranche, kaputt zu machen. Und da muss man ja nicht vorgehen, indem man sagt, wir prüfen das jetzt erstmal und gucken, was passiert, sondern da muss man aus meiner Sicht deutlich konsequenter vorgehen. Und ist das ein scheitert das an Zuständigkeiten? Wissen Sie nicht so richtig, wie man was wo machen kann? Natürlich sind Strafzölle wie jetzt bei der heutigen Nachricht auf E-Autos immer eine schwierige Sache, können Inflation treiben, solche Dinge. Aber gibt es denn eine politische Richtung, in die man will? Also gibt es eine Richtung, auf die sich die Bundesregierung insgesamt verständigt hat, um diesem Problem Herr zu werden? Denn das ist ja das Eigentliche, wo wir hinwollen. Ich nehme als Beispiel, also Nizza, eine wunderschöne Stadt, soweit ich weiß, auch innerhalb der EU, hat es ja zum Beispiel hinbekommen, einfach so mal so einen Shein-Store zu verbieten. Hat einfach gesagt, kommt nicht. Ich weiß, kommunalrechtliche Fragen und so weiter und so fort. Aber in welche Richtung wollen Sie politisch? Wie ist die politische Einstellung der Bundesregierung zu diesem Thema?
Also ich glaube, das ist deutlich geworden, dass wir das für ein Problem halten und deswegen natürlich das geltende Recht, was das auch schon darlegt, durchsetzen müssen. Und die Frage ist jetzt, woran scheitert das noch? Man muss natürlich auch sehen, quasi beim DSA ist diese Frist von 4 Monaten. Da müssen wir jetzt schauen, wie das in der Kommission dann durchgesetzt wird. Die beiden Unternehmen befinden sich gerade mitten in dieser Frist. Das haben wir nicht in der Hand. Aber natürlich, wenn dann diese 4 Monate quasi um sind, dann wird natürlich auch der DSA hier nochmal voll zum Tragen kommen, der ja auch genau auf solche Themen abzielt. Und deswegen müssen wir, glaube ich, schon nach einer Kombination gucken, jetzt zu sehen, welche Ressourcen brauchen wir wirklich, um all die Verordnungen und Gesetze, die in der letzten Zeit ja genau aus dem Grund entstanden sind, um die wirklich auch durchzusetzen. Und wenn man feststellt, dass das nicht ausreicht, dann muss man natürlich gucken, sind weitere Maßnahmen notwendig. Aber wir müssen natürlich erstmal mit den gegebenen Gesetzen arbeiten und gucken, scheitert es daran, dass die nicht durchgesetzt werden. Und das findet gerade statt. Ich will auch noch mal erwähnen, dass wir in diesen Tagen wirklich Gespräche mit den Unternehmen führen. Im Wirtschaftsministerium ist in dieser Woche mit Temo gesprochen worden. Es wird mit Shein gesprochen. Also wir sind da aktiv. Wir warten jetzt nicht, bis uns irgendwer sagt, wir sollen anfangen, sondern uns treibt dieses Problem um.
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion Herr Naujok.
Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage wäre, die Bundesregierung drängt ja auf eine möglichst rasche Abschaffung der 150-Euro Zollfreigrenze. Sehen Sie die EU in ihrer jetzigen Verfasstheit als ausreichend handlungsfähig an, um dies so anzugehen?
Ja, das ist eine Angelegenheit der EU. Deswegen muss es da entschieden werden. Und wir drängen darauf, dass es eine hohe Priorität kommt und früher passiert als 28.
Machen da alle mit?
Das Zollrecht ist eben EU-weit harmonisiert. Und die Bundesregierung, wir im BMF gestalten, wie ich sagte, aktiv, bringen uns ein in die Verhandlungen im Rat zu dem Vorschlag, der dann eben die verschiedenen Komponenten auch für den Bereich des E-Commerce da beinhaltet. Und da kann nur ein gesamteuropäischer Ansatz mit allen Mitgliedstaaten zielführend sein, zumal eben die Sendungen, die für die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmt sind, bis zum Wert von 150 Euro auch in anderen Mitgliedstaaten eingeführt werden können. Also ist ein gesamteuropäischer Ansatz essentiell.
Spezifisch interessiert mich, welcher personelle und organisatorischen Mehraufwand würde infolge des Wegfalls der Zollfreigrenze auf die Zollbehörden zukommen? Mit welchen Kosten werden das verbunden?
Dazu habe ich hier keine Daten oder Zahlen dabei. Dazu kann ich hier momentan keine Angaben machen.
Kann man das nachreichen, bitte?
Also momentan laufen eben die Verhandlungen auf EU-Ebene, aber ich nehme das Thema dann mit.
In der Handelswoche wurde von Schwierigkeiten bei der digitalen Kommunikation zwischen den Behörden bei der Bewältigung des Paketaufkommens berichtet. Will die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen oder unterstützen, um diese Situation zu verbessern?
Ich glaube, da ist die Schwierigkeit sozusagen, dass das jetzt etwas weiter weg vom Thema ist und deswegen hier keine sofortige Antwort darauf gegeben wird. Und glaube ich auch, die Frage wäre, wer das am besten beantworten kann. Insofern gegebenenfalls noch mal im Nachgang, wenn wir quasi klären können, wer das am besten beantworten kann.
Liegen der Bundesregierung belastbare Beispiele für eine mögliche Gesundheits- und Umweltschädlichkeit von den Produkten vor?
Uns liegen noch keine belastbaren Zahlen vor. Wir sind noch dabei, die Zahlen zu sammeln, Informationen zu sammeln. Im gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich dazu noch keine Aussage treffen.
Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg.
Ich würde an diese Frage direkt anschließen wollen. Also hat die Bundesregierung, sind ja verschiedenste Ministerien betroffen, einen strukturierten Ansatz, diese Daten zu den jeweiligen verschiedenen Themen zu sammeln, zu Gesundheitsschutz, zu Umweltschutz, zu Zoll?
Also das ist das Thema, um das es jetzt genau gerade geht. Ich glaube, die Daten liegen noch nicht in einer zufriedenstellenden Art und Weise vor. Diese Problematik ist aber identifiziert und wird angegangen, weil vielleicht auch noch mal zur Frage davor, einzelne Vorfälle gibt es ja, wo das auch identifiziert worden ist, dass es Verstöße auch gegen gesundheitliche Auflagen gibt. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das eben in einen strukturierteren Prozess, um
Was
wirklich da eine Gesamtklarheit zu haben. Das sind einfach einzelne Fälle, die haben wir jetzt nicht konkret
identifiziert. Nee, ich meine, was gibt es für diesen strukturierten Ansatz? Gibt es da eine Arbeitsgruppe, gibt es einen Prozess, gibt es irgendeine Plattform, eine gemeinsame
Datenbank? Das ist der Verweis gewesen vorhin von mir schon auf die verschiedenen Marktüberwachungsbehörden. Eine Schwierigkeit, die wir in Deutschland häufiger haben, dass es hier verteilte Zuständigkeiten gibt und deswegen ein Zusammentragen der Daten noch nicht automatisch stattfindet. Ich selber habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle immer wieder angemerkt, dass das ja in vielen Fragen eine Herausforderung ist, so auch in dieser. Und deswegen sage ich, das ist identifiziert, aber das kann man halt nicht über Nacht lösen.
Wir haben noch.
Warum hat sich denn Deutschland beim Lieferkettengesetz enthalten in der EU? Warum hat sich Deutschland beim Lieferkettengesetz in der EU enthalten? Fehlt mir jedes Verständnis. Also zum okay, die FDP weiß nicht warum und der Rest der Bundesregierung auch nicht. Ah, okay.
Also danke für die Frage nichts, konnte FDP. Bilateral zwischen den Fraktionen geklärt werden. Ich übergebe für die zweite Runde wieder an Jens Zimmermann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will das noch mal zusammenfassen. Wir haben 400.000 Pakete, die aus China jeden Tag nach Deutschland kommen. Wir wissen von der Hochschule des Zolls zum Beispiel und von anderen Sachen, dass 60% dieser Pakete falsch deklariert sind. Das sind 240.000 Pakete, die jeden Tag nach Deutschland kommen, wo einfach nicht stimmt, was draufsteht, die zollrechtlich falsch sind. Das Ding ist ja jetzt die Frage, was kann man machen? Und wir reden jetzt ganz viel darüber, wir brauchen neue Instrumente, wir müssen nachschärfen. Aber ich glaube, das stimmt überhaupt nicht, weil wir haben das Zollrecht. Und das Zollrecht sagt, es ist verboten, Pakete falsch zu deklarieren. Das heißt, man muss sie richtig deklarieren. Und wenn man das nicht macht, dann muss man nachzahlen, kann Strafen bekommen. Wir haben eine Fülle von Produktsicherheitsgesetzen, Ökodesign-Richtlinie und so weiter. Die Bundesnetzagentur hat Testkäufe gemacht und die Bundesnetzagentur sagt, bei quasi allen Produkten sind die Produktsicherheitsmerkmale nicht gegeben. Das heißt nochmal, wir haben Hunderttausende von Paketen jeden Tag, die entweder falsch deklariert sind oder wo unsichere Produkte drin sind, die nicht in die EU eingeführt werden dürfen. Insofern glaube ich nicht, dass wir andere Gesetze oder Instrumente fragen. Meine Frage ist ganz konkret, wenn Sie einen risikobasierten Ansatz bei der Kontrolle fahren, und da bin ich total dafür, aber was würden Sie denn sagen, wie hoch ist das Risiko nach diesen Zahlen, dass wenn ich ein Paket von diesen 400.000 nehme, dass das falsch deklariert ist oder ein Produkt enthält, das nicht europäischen Regeln basiert? Und meine anschließende Frage ist, wie kann es sein, wenn dieses Risiko so hoch ist, dass dann trotzdem jeden Tag weiterhin 400.000 Pakete an Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden? Meine Frage ist, warum gibt es nicht irgendwo diese ganz, ganz große Halle, wo diese Pakete hingebracht werden und dann kontrolliert werden? Weil das wäre nach dem risikobasierten Ansatz das, was zu tun ist.
Ich nehme an, Frau Kotzert.
Also tatsächlich eben, Sie haben es richtig gesagt, die Zollverwaltung kann in einem Massengeschäft, was der E-Commerce ist und auch schon seit mehreren Jahren ist, immer nur risikoorientiert prüfen. Zu der Zahl 60-65% sozusagen Unterdeklarierung ist nach meinem Kenntnisstand diese Zahl von einer Datenbasis gewesen, noch vor der Zeit des Mehrwertsteuer-Digitalpakets. Das heißt, da muss man sozusagen schauen, wie das am besten ist. Und was ich ferner schon sagte, momentan werden die Sendungen für deutsche Empfänger auch zu einem Großteil in anderen Mitgliedstaaten abgefertigt, dann ist das Unionsware zollrechtlicher Natur und im Binnenmarkt. Und so stehen wir aber eben im Austausch, auch die Zollverwaltung eben mit den Unternehmen und denen wir auch natürlich im Kontakt mit anderen Mitgliedstaaten.
Okay, trotzdem Dankeschön.
Vielen Dank und für die Unionsfraktion Katharina dos Santos-Vins.
Ja, vielen Dank. Ich würde also einmal die Wortmeldung von Herrn Dr. Zimmermann nehmen und zusätzlich gerne, also ich bin ja ein pragmatischer Mensch, deswegen nehme ich mal einen anderen Ansatz. Ich verstehe, dass das mit dem DSA noch dauert und dass wir dann gucken müssen, was passiert. Aber in der Praxis ist es doch so, wenn der Container ankommt, in wo auch immer, dann gibt es doch das Veterinär- und Einfuhramt des Landes X. Und dieses macht doch die Kontrolle des Containers. Und der Zoll ist dann risikobasiert dabei und Stichproben und whatever. Der kann aber ja nicht überall sein. Und dieses Amt ist ja ein Landesamt, verstehe ich. Aber wie ist denn, erste Frage, die konkrete Zusammenarbeit mit diesen Landesbehörden, die die Kontrollen durchführen? Und zweite Frage, können wir denn nicht die große Halle nehmen in Zusammenarbeit mit diesen Landesämtern, Veterinär- und Einfuhramt, ich muss immer gucken, dass ich die Reihenfolge richtig sage, ohne eine gesetzliche Vorgabe zu machen, sondern mit einer simplen Verwaltungsanweisung, Fragezeichen? Wäre jetzt mal so eine erste Frage. Geht das, ist meine Frage. Ich will gar nicht fragen, ob Sie das angedacht haben, sondern geht das?
Also ich würde sagen, im Rahmen der Bundesregierung mich mal bedanken für wirklich die sehr konkreten Vorschläge der Abgeordneten, die sicherlich auch dazu beitragen, einen Überblick zu bekommen, was es alles an Möglichkeiten geben könnte. Ich glaube, Sie verstehen, dass wir nicht auf alle Vorschläge eine konkrete Rückmeldung haben können, wie die Bundesregierung dazu steht, weil das natürlich auch dann erstmal angeschaut werden müsste. Das sage ich jetzt, ohne in der Verantwortung für den Zoll zu sein als BMWK. Aber ich glaube, all Ihre Wortmeldungen zeigen ja, und das teilen wir ja, dass da ein dringendes Problem ist. Und dass es auch im Wesentlichen Gesetze und Verordnungen gibt, auf denen basiert gehandelt werden kann und muss. Auch das habe ich schon mehrfach gesagt. Und dass jetzt eben offensichtlich die Umsetzung derzeit nicht ausreichend ist. Da sind wir uns ja einig. Und das ist die Stellschrauben, an die wir jetzt rangehen. Und wie gesagt, da gibt es sicherlich verschiedene Ideen und Wege. Und da müssen wir jetzt halt gucken, welche die schnellsten und bestmöglichen.
Also ich habe extra gesagt, ich will gar nicht wissen, wie die Bundesregierung dazu steht, weil ich verstehe, dass Sie das jetzt so vielleicht noch nicht sagen können. Ich will wissen, ob das rechtlich möglich ist. Ich nehme das auch gerne im Nachgang. Aber also ob das BMUV oder das BMF, also ja, das wäre eher die Frage.
Also Status quo und geltendes Recht ist, dass eben der Zoll bei der Durchsetzung dieser sektoralen Vorschriften mitwirkt und schon jetzt ein enger Austausch mit auch den Marktordnungsbehörden ist, der dann ja aber die sozusagen nicht in BMF-Zuständigkeit liegen. Das läuft in der Praxis.
Okay, dann nochmal die konkrete Frage. Können Sie mir im Nachgang eine schriftliche Antwort dazu geben, ob und wie die Zusammenarbeit mit den Veterinär- und Einfuhrämtern mit dem Zoll läuft und ob das, was ich vorgeschlagen habe, durch eine Verwaltungsanweisung oder ein ähnliches, ein solches Vorgehen rechtlich möglich wäre. Das fände ich wirklich interessant, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wir sammeln mal so ein paar Fragen, ja, und bitten dann die Bundesregierung, die zu beantworten. Das wäre eine Frage, die uns, glaube ich, alle interessiert. Und da ich jetzt auch wieder dran bin als Berichterstatterin für Bündnis 90 Die Grünen, würde ich noch mal die Frage stellen, wie denn eigentlich die Bundesregierung oder die Ämter sicherstellen, dass denn auch die Umsatzsteuer bezahlt wird. Sie haben es ja eben gesagt, ne? Aber wenn jetzt 400.000 Pakete mit einem Wert von 150 Euro, weil das die Einfuhrgrenze ist, kommen. Da kommt ja einiges zustande. Das kann man ja ausrechnen, wie viele Pakete von Temu und wie viel von Shein. Und bezahlen die denn dann auch die Umsatzsteuer? Und wie prüfen Sie das? Wie stellen Sie sicher, dass die Mehrwertsteuer zahlen?
Also es ist zutreffend, dass mit dem Import One-Stop-Shop wurde 2021 ein System geschaffen, mit dem eben die für Sendungen bis 150 Euro Sendungen unionsweit für Verbraucherinnen und Verbraucher, die in der Union wohnen, abgefertigt werden können und dann gesammelt am Monatsende, je nachdem, wo das jeweilige Unternehmen registriert ist, die Umsatzsteuerzahlungen dafür eingenommen werden und auf dann die Mitgliedstaaten, wo jeweils der Verbraucher sozusagen sitzt, der Verbrauch stattfindet im Sinne der Mehrwertsteuer dann verteilt werden. Also das ist dieses System des Import-One-Stop-Shops und natürlich ist es eben für BMF dann so, dass wir einen Arbeitsschwerpunkt haben, eben redliche Unternehmen zu schützen, um der Steuerbetrugsbekämpfung entsprechend entgegenzustehen und die Zusammenarbeit da eben zwischen den Behörden zu koordinieren. Und zu
also nochmal die Frage, zahlen Temu und Shein Mehrwertsteuer?
Zu konkreten Unternehmen kann ich hier auch schon aus Grundsteuergeheimnis.
Zahlen diese Unternehmen, von denen wir gerade sprechen, generell Mehrwertsteuer und sorgen Sie dafür, dass die Mehrwertsteuer gezahlt wird? Können Sie das beantworten? Oder kriege ich im Nachgang auch darüber eine Information? Das wäre wichtig. Das wird schwierig mit den Steuern. Also diese Information kann ich ja noch mal bekommen. Herr Dr. Jungblut, meine Zeit läuft ja weg. Die Plattformen sind ja in der Pflicht. Ja. Es hat aber lange gedauert, die als Very Large Online-Plattformen einzusortieren. Wieso hat denn das so lange gedauert? Und warum so unterschiedliche Zeitpunkte? Die waren ja ziemlich, die sind ja nicht von heute auf morgen so groß geworden.
Doch, sie sind von heute auf morgen so groß geworden und sie haben ganz entsprechend dem DSA ihre Nutzerzahlen gemeldet. Und die Kommission hat beide Plattformen dann im Mai und Ende April als Very Large Online Platforms designiert. Sie müssen sich jetzt, wie Frau Christmann sagte, innerhalb von 4 Monaten an alle verschärften Vorschriften des DSA halten. Und seit 17. Februar an alle anderen Vorschriften des DSA, die für alle anderen Plattformen auch jetzt schon gelten.
Frau Kotzert hat, glaube ich, eben eine Antwort bekommen. Wollen Sie die noch loswerden?
Nein, also in der Tat also geht es ja hier um einzelne Firmen mit, ich glaube, dass es öffentlich sitzt, eben auch in einem anderen Mitgliedstaat, sodass ich jetzt hier dazu noch nicht weiter Stellung nehmen kann.
Also ich glaube, diese Fragen werden ganz gut auch noch mal beantwortet zu werden. Und ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn wir noch Fragen haben, die im Nachgang vielleicht noch mal anknüpfen können, die zu sammeln und dann auch
also
noch mal.
Das ist öffentlich bekannt. Also Temu und Shein sitzen beide in Irland in der EU. Und insofern sind da entsprechende Steuerfragen auch, so wie das bei anderen Themen ja durchaus auch bekannt ist, hängen damit zusammen.
Gut, Herr Naujok. Nein, Entschuldigung.
Wir sind schon noch dran. Das habe ich eben gesagt, beides richtig und es war beides falsch.
Dann korrigiere ich mich und gebe das Wort an Max Mordhorst für die FDP-Fraktion und entschuldige mich hier nochmal ausdrücklich, weil und die Zeit, ich bin da ein bisschen offener, weil ja die Anfangszeit nicht ganz so streng
Ich weiß ja, Sie meinen das nicht persönlich, Frau Vorsitzende, von daher ist alles gut. Also ich nehme auch wahr, es ist auch ein großes Informationsdefizit einfach vorhanden. Also Sie haben sich offensichtlich, und das ist nicht an Sie persönlich gerichtet, sondern an die Bundesregierung, und ich glaube, das ist ja einhellig, unabhängig von Opposition oder Koalition, auch noch nicht ausreichend mit diesen Unternehmen beschäftigt. Das ist jedenfalls nicht so, dass wir hier Auskunft bekommen. Von daher ist da, glaube ich, noch einiges zu tun, da sind wir uns einig. Ich hatte mal eine Frage, mal angenommen hypothetisch, ich wäre so ein ganz eiskalter Kapitalist. Und mir ginge es
hypothetisch.
Mir ginge es nur um Profit. Mir wäre völlig egal menschenrechtliche Standards, mir wären egal Arbeitsschutz und so weiter und so fort. Und ich möchte möglichst ein möglichst billiges Produkt am besten in die EU verkaufen. Würden Sie mir aktuell raten, mein Unternehmen in China oder in der EU anzusiedeln?
Ich glaube, die Bundesregierung vergibt keine Tipps an selbsternannte Kapitalisten.
Okay, also nicht an Kapitalisten, aber eiskalte Kapitalisten. Ich meine, also Kapitalismus ist nichts Schlimmes. Ich meine aber trotzdem, worauf ich hinaus will, ist ja, und das wäre schon noch meine Frage, schätzen Sie im Moment die Standards, die wir in der EU mit den Gesetzen, worauf auch Dr. Zimmermann hingewiesen hat, vielleicht aus guten Gründen, mal aus schlechten Gründen, das kann man politisch alles bewerten, aber die wir an vielen Stellen durchsetzen, bewerten Sie die als unverhältnismäßig gegenüber denen, die wir gegenüber China offensichtlich durchsetzen können, durchsetzen wollen, ich weiß es nicht, und in der Lage sind durchzusetzen, denn das ist ja offensichtlich ein gigantischer Nachteil für unsere Unternehmen in der EU.
Also vielleicht noch mal genau auf die etwas konkretisierte Frage. Ist das ja der quasi ein Problem, mit dem wir uns jetzt schon länger auseinandersetzen, das ja auch in der EU nun mit vielen Aktivitäten auch bewegt worden ist. Und natürlich sind wir, das meine ich ganz ernst, in einer Phase, in der viele wichtige Rechtsakte in der EU gekommen sind, in der es jetzt darum geht, zu gucken, wie funktionieren die in der Praxis und wie können wir damit so umgehen, dass sie natürlich einen Wirtschaftsraum EU auch schützen, dass sie Unternehmen in der EU auch helfen, entsprechend erfolgreich am Markt zu sein. Und natürlich nicht unverhältnismäßig, das dazu führt, dass andere sich nicht an diese Praktiken halten müssen und dadurch Wettbewerbsverzerrung.
Okay, vielen Dank. Gibt es, nach meiner Kenntnis, gibt es bereits zollrechtlich die Möglichkeit, Absender, die wiederholt gegen Zollvorschriften verstoßen, zu sperren? Ist das geschehen mit den benannten Unternehmen? Also die wechseln ja immer ihre Adressen, aber man kann ja zumindest die, von denen sie schicken, kann man ja immer sperren.
Also zu Einzelfällen kann ich natürlich nichts sagen, aber wer jetzt eine Zollanmeldung, die nicht korrekt ist, wird teilweise schon, also wird zurückgewiesen im Zweifel von der Zollverwaltung. Das können eben, ich hatte ja erwähnt, wir haben eben IT-Verfahren auch für die Abfertigung der quasi herkömmlichen Wirtschaft wie auch für diese Kleinsendungen.
Jetzt aber für die AfD, Herr Naujok.
Danke, Frau Vorsitzende. Ja, also es geht ja hauptsächlich um diese zwei Firmen, Shein und Temu. Aber in dem Zusammenhang fällt Alibaba nicht. Ist ja auch eine riesengroße Plattform. Und da würde mich mal interessieren, wieso das dann so ist. Warum man sich nur auf diese zwei Firmen spezialisiert.
Also bei Alibaba handelt es sich auch um eine Very Large Online-Plattform, die schon im letzten Jahr von der Kommission designiert worden ist und die seitdem unter die verschärften Regeln fällt. Und die Kommission hat auch schon gegen Alibaba ein Verfahren eingeleitet.
Die EU-Kommission nannte im Zusammenhang mit dem Online-Händler Shein mögliche Gefahren etwa für die Demokratie, die Grundrechte oder den Jugendschutz. Kann die Bundesregierung dies bestätigen und welche konkreten Anhaltspunkte liegen ihr dafür vor?
Also bisher liegen uns eben vereinzelte Anhaltspunkte vor. Das hatten wir vorhin schon, dass das noch nicht systematisch ausreichend erfasst ist, sondern dass es einzelne Vorfälle gibt, die darauf hindeuten, gerade natürlich, wenn Produktsicherheit nicht gegeben ist und Jugendliche viele Kunden sind, dass dann natürlich eine Jugendschutzgefährdung vorliegen könnte. Deswegen ist genau das jetzt auch angezeigt, eben das ausreichend zusammenzutragen, um dann eine Datensicherheit auch zu haben.
Haben die Bundesregierung Gesprächsangebote von Online-Händlern wie Temu und Shein erreicht und wie wurde darauf eingegangen?
Habe ich vorhin schon erläutert, dass wir genau in dieser Woche mit beiden Plattformen im BMWK Gespräche führen.
Haben Sie Bestrebungen von Temu und Shein wahrgenommen, europäischen und deutschen Normvorstellungen gerecht zu werden? Wird dies durch Sie gewürdigt?
Auch das habe ich vorhin schon vorgetragen, dass es infolge der Abmahnungen durch die Verbraucherzentrale bereits Unterlassungserklärungen von Temu und Shein gegeben hat, dass die sich aber natürlich dann an der Wirklichkeit werden messen lassen müssen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Und dann hat Anke Domschaltberg noch mal das Wort für die Gruppe Die Linke.
Ja, ich hoffe ja, dass man die Macht des DSA voll ausschöpft, weil manche Sachen muss man nicht punktuell gucken. Da reicht die App aufzumachen, dann sieht man, das sind massenhaft Dark Patterns. Mich interessiert, da das Lieferkettengesetz der EU zwar ohne Deutschland, aber trotzdem gekommen ist, aber ja noch nicht zieht, was denn mit dem deutschen Lieferkettengesetz ist. Das gibt es ja seit Januar 2023. Und wir wissen, dass es unfassbar schlechte Arbeitsbedingungen gibt, dass chinesische Arbeitsmigranten für Shein in 6000 Fabriken arbeiten mit 17 bis 18 Stunden Arbeitszeit am Tag, dass sie gesundheitsgefährdende Produkte hin und her schicken. Es gibt eine aktuelle koreanische investigative Recherche, die hat nachgewiesen, dass Kinderprodukte, zum Beispiel Schuhe, einen 400-fach grenzwertüberschreitenden Inhalt von krebserregenden Stoffen haben. Auch Taschen und Gürtel haben Phthalate jede Menge drin, 150-fach erhöht. Und das machen eben auch Temu zum Beispiel. Ganz viel von diesem giftigen Plastik ist da drin. Das ist wahnsinnig umweltschädlich. Es gibt eine Massenüberproduktion. Es feuert Fast Fashion an. Es wird die ganze Zeit mit Flugzeugen hin und her geflogen. Also wir exportieren unseren CO2-Fußabdruck nach China und Gift kriegen wir dafür zurück. Also ich erwarte da ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Leidenschaft und Engagement aus dem BMUV. Aus U-Sicht und aus V-Sicht, weil es geht um Umwelt- und Verbraucherschutz. Und ich wüsste gerne, was macht das deutsche Lieferkettengesetz da?
Vielleicht in aller Kürze, ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Lieferkettengesetzfrage ist oder nicht eher eine Verordnung, was Chemikalien etc. angeht, wo wir ja auch Diskussionen haben. Spontan können wir das aber, glaube ich, nicht abschließend beantworten. Deswegen gerne sonst noch mal im Nachgang die Klärung. Aber quasi die Chemikalienfrage ist dann auch keine Lieferkettenfrage unbedingt.
Naja, aber Arbeitsbedingungen schon und so weiter. Ne?
Ja, wir merken, es ist nicht ganz befriedigend. Es gibt auch noch die Zwangsarbeitsrichtlinie auf EU-Ebene. Die könnte man zum Beispiel auch mal prüfen, inwieweit das da reinfällt. Ne? Also ich glaube, da gibt es noch wirklich viele, viele Fragen, aber vor allen Dingen auch vieles, was Handlung nach sich ziehen sollte. Wir haben hier, glaube ich, noch nicht alle Fragen beantwortet bekommen, vielleicht auch noch nicht alle Fragen gestellt. Und es gab ja das Angebot, dass wir noch mal sammeln dürfen und die Fragen dann einreichen. Und dann hoffen wir, dass wir möglichst viele Antworten bekommen und vor allen Dingen dann auch Handlungsempfehlungen haben, um diesem Gebaren gegen unsere Standards dann auch dagegen entgegenwirken zu können.
Vielen Dank auch von unserer Seite auch für die Inputs. Ich meine, ich glaube, das Interesse ist hier das Gemeinsame. Insofern freuen wir uns auch gerne auch mit den Fragen, wenn da auch Anregungen kommen. Wir sind tatsächlich mitten im Prozess, insofern auch ein guter Zeitpunkt, uns Input zu liefern.
Wunderbar. Vielen Dank. Wir nehmen die Antworten vorerst jetzt zur Kenntnis und werden uns sicherlich zu gegebener Zeit damit wieder auseinandersetzen. War jedenfalls eine doch sehr leidenschaftlich geführte Diskussion. Vielen Dank dafür. Und dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. Danke allen, die Interesse hatten und vor allen Dingen auch den Gästen. Und dann kommen wir gleich zum Tagesordnungspunkt 3, der auch öffentlich ist. Wir warten kurz, bis hier die Gäste den Platz geräumt haben und die neuen Gäste wieder Platz nehmen können. Ja, das Schild ist, kommt sofort. So, es geht um den Tagesordnungspunkt 3, Bericht der Bundesregierung zur Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft MIG. Das ist auch eine Selbstbefassung und wir haben eine Debatte. Gäste im Ausschuss begrüße ich nochmal die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und die Leiterin der Unterabteilung Digitale Infrastruktur Susanne Dinge. Hallo und herzlich willkommen. Außerdem ist von der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft MIG Ernst Ferdinand Wilmsmann, der Geschäftsführer, da. Herzlich willkommen. Und Dirk Jentsch, er ist der Interimsmanager Leitung Mobilfunkausbau und Mobilfunkförderung. Wir haben vereinbart, dass es ein fünfminütiges Eingangsstatement von MIG und BMDV gibt. Ich hoffe, ihr habt euch abgesprochen, wie ihr es aufteilt. Wir haben danach eine Runde mit der Redezeit von 5 Minuten pro Fraktion und die Hälfte der Redezeit für die Gruppe. Und da noch nicht alle Gäste hier regelmäßig da sind, wir haben 10 Sekunden vor Ende der Redezeit einen akustischen Gong. Und dann bitte zum Ende kommen, keinen neuen Gedanken mehr aufmachen. Und dann übergebe ich das Wort an die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die MIG, die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, war von Beginn an nicht auf Dauer angelegt, sondern an Ziele gekoppelt und auch mit einem vorläufigen Enddatum versehen. Das vorgesehene Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung muss bis zum 30.06.2024 erfolgen. Und wir, das BMDV, hat dafür eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben. Die kommt zum Ergebnis, dass die verbleibenden Ziele und Aufgaben der MIG bis zum 31.12.2025 voraussichtlich erreicht werden. Das ist natürlich insbesondere die 4G-Mobilfunkversorgung, auf die dann ja auch die 5G-Mobilfunkversorgung aufgesetzt wird. Aktuell sind wir da bei 99,87% der Haushalte und 97,36% der Fläche. Die angestrebte Versorgung von 99,95% der Haushalte und 97,5% der Fläche ist also nahezu oder vollumfänglich erreicht. Die Aufgabenbereiche von einem Information- und Planungstool als Zentralinformationsstelle des Bundes, kurz CIS, wurde bereits 2022 zur Bundesnetzagentur verlagert. Das hat auch was damit zu tun mit dem Gigabit-Grundbuch und all den Dingen, die damit zu tun haben. Die Mobilfunkförderrichtlinie endet am 31.12.2024 und es gibt keine neue Aufgabenübertragung an die MIG. Wir haben dann natürlich uns auch mit der Bundesnetzagentur besprochen und hier gibt es ja die dann im Herbst endgültig festgelegten Versorgungsauflagen, die auch hier den Bedarf senken für ein ergänzendes bundeseigenes Unternehmen. Im Ergebnis sind wir dazu gekommen, dass wir eine geordnete Auflösung des Unternehmens zum 31.12.2025 sozusagen festschreiben. Und hier vorne sind die erforderlichen Verfahren eingeleitet. Der Bundesrechnungshof ist selbstverständlich eingebunden und die erforderliche Einvernehmen zwischen der Muttergesellschaft, der MIG, also der Tollkolleg, dem BMF und dem BMDV wurden hergestellt. Die Verträge mit der MIG werden zum 31.12.2025 dann auslaufen, denn sie waren immer bis dahin befristet. Die MIG wird bis zum Ende 2024 noch so viele Projekte wie möglich bewilligen. Eine hohe Zahl von Projekten ist derzeit in der Vorbereitung und die MIG wird bis zum Ende 2025 dann auch zahlreich bewilligte Bestandorte begleiten. Die Dinge, die dann noch übrig sind, die dann eben auch noch selbstverständlich die Verfahren, die noch weiter begleitet werden müssen, das wird dann die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen, die BAF, übernehmen. Und die Kümmerer vor Ort, das war ja eine große Aufgabe, wird durch das Gigabit-Büro übernommen. Die MIG wird beim Abschluss ihrer Tätigkeit Ende 2025 sowohl durch ihre Fördertätigkeiten auch als Kümmerer vor Ort einen wertvollen, substanziellen und vielfach geschätzten Beitrag zum Mobilfunkausbau geleistet haben. Soweit vorab das Technische. Ich möchte aber gerne auch noch etwas Persönliches dazu sagen, dass wir die Arbeit der MIG sehr, sehr geschätzt haben und sehr schätzen und insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch hier dem vertretenen Management sehr dankbar sind für die Arbeit, die getätigt worden ist. Sie war sehr, sehr wertvoll in Bezug auf den weiteren Ausbau unserer Mobilfunkinfrastruktur. Und es ist so, dass insbesondere natürlich auch häufig im Raum steht, irgendwie sind nur zwei Masten bisher gebaut. Wenn man sich aber die Schwierigkeiten anguckt, die bis zu einem Mast kommen, dann ist das ja immer der größte Brocken. Also es hilft sozusagen nichts, Förderbescheide rauszugeben, sondern man muss die Kernearbeit ist erstmal die Gebiete auszuweisen, dann ist die Grundstücke zu finden und so weiter und so fort, alles vorzubereiten, dass dann ein Mast gebaut werden kann. Insofern sind wir der MIG und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort in Naumburg wertvolle Arbeit sind, sehr dankbar. Aber es ist so, dass es von vornherein auf 2025 angelegt war und man auch sagen muss, dass jetzt in diesem ganzen Kontext, in den Themen, die ich gerade gesagt habe, dazu kommt auch die EU-Förderrichtlinie, die natürlich sich auch verändert hat, hier die Entscheidung richtig ist, jetzt die Dinge natürlich auch kostengünstiger, aber auf einem sehr hohen Niveau andererseits vorzuschreiben.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die MIG, wollten Sie noch kurz was sagen, weil eigentlich die Zeit fast rum ist, aber Sie dürfen gerne noch ein paar Worte sagen.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, Ihnen kurz die aktuellen Aufgaben und Aktivitäten der MIG vorzustellen. Wir haben die Förderkette gut befüllt. In dem Moment, in dem wir hier in Berlin sitzen, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen in Naumburg mit Hochdruck daran, geförderte Masten auf den Weg zu bringen. Wir haben bis heute über 2600 Markterkundungsverfahren durchgeführt. Es sind über 1150 Standorte in der konkreten Vorbereitung. Das heißt, da sind unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort draußen unterwegs und auch externe Dienstleister schauen nach Grundstücken, schauen, wie diese geförderten Masten künftig an Glasfaser und Stromnetze angebunden werden können. Es sind, wir bewegen uns auf die 100 Förderaufrufe zu. Es sind 123 Standorte im Moment konkret in Vertragsverhandlungen, in Verhandlungen über Grundstücksverträge. Es sind 54 Förderprojekte bereits bewilligt, 18 finden sich in Prüfung, 51 Masten in der Realisierungsphase. Der vierte Mast wird demnächst gebaut und man muss das vor dem Hintergrund sehen, dass für die Realisierung ein Zeitraum von 17 Monaten zur Verfügung steht. Und vielleicht noch ein Wort. Wir haben auch durch die Markterkundungsverfahren zu einer ein Anreiz gesetzt, nochmal für den eigenwirtschaftlichen Ausbau. In den Markterkundungsverfahren sind über 520 Gebiete von Mobilfunknetzbetreibern benannt worden, die eigenwirtschaftlich ausgebaut werden sollen. Also hier hat auch die Aktivität der MIG nochmal zu einer Marktbelebung geführt. Wir achten jetzt natürlich auch darauf, dass diese Ausbauversprechen eingehalten werden. Wir monitoren das und wir haben 70 Kolleginnen und Kollegen in Naumburg, die sich da engagiert, um halt diese ganzen Themen rund um den Mobilfunkausbau in ländlichen Gebieten kümmern. Also im Grunde genommen aus einem ländlichen Gebiet heraus Naumburg und Umgebung für ländliche Gebiete für den Mobilfunkausbau dort. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann kommen wir in die Runde. Johannes Schätze für die SPD-Fraktion.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich schließe mich den Dankesworten der Frau Staatssekretärin an, obgleich natürlich die Anzahl der Masten schon ein zumindest kommunikatives Problem darstellt. Wir haben die Gründung 2020. Ich will das Ergebnis jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, was die MIG auf jeden Fall aufgezeigt hat, sind die Probleme, die wir vor allen Dingen in den Gebieten haben, wo es jetzt an Mobilfunk fehlt. Deswegen auch einen herzlichen Dank an die MIG, dass sie ganz viel wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet haben. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Probleme bei den Standorten, über die wir jetzt sprechen, zum einen eine Grundstücksfrage ist, zum anderen aber auch ein Akzeptanzproblem in den Kommunen. Wir haben oft vor Ort das Problem, dass sich auch Bürgerinitiativen gegen geplante Masten bilden und zeitgleich über mangelndes Mobilfunknetz schimpfen. Also es passt dann natürlich nicht ganz zusammen. Aber ich glaube, da haben Sie wirklich aufgezeigt, wo die Hemmnisse liegen. Jetzt ist es ja so, dass die Bundesnetzagentur im neuen Frequenzpapier eine Zahl vorgelegt hat, wo wir jetzt erstmal den Markt verpflichten, die Zahlen zu erreichen. Das heißt, die Probleme gehen dann jetzt erstmal über. Deswegen eine Frage an die MIG, wie schaffen wir es denn, dass wir diese Erkenntnisse, die Sie auch über die Probleme gewonnen haben, so ein bisschen konservieren und im laufenden Verfahren dann auch noch später nach 25 nutzen könnten? Gerne an Sie.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der in der Gigabit-Strategie der Bundesregierung niedergelegt ist, dass die MIG Erkenntnisse aus ihrer Arbeit auch weitergibt, weiterträgt. Und mit der MIG hat der Bund, mit einem Bundesunternehmen, macht ja auch Erfahrungen, eigene Erfahrungen, wie Mobilfunkinfrastruktur und Infrastrukturausbau insbesondere in schwierigen ländlichen Gebieten funktioniert. Und das, Herr Abgeordneter, was Sie gesagt haben, das kann ich nur unterstreichen. Das ist ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss von der Suchkreisbestimmung, also da, wo ein Mast funktechnisch idealerweise hingestellt werden muss, über die Grundstücksakquise. Hinzu kommt die Anbindung an Glasfaser- und Stromnetze. Auch da muss man sehen, dass wir sehr lange Distanzen, gerade in ländlichen Gebieten, zu überbrücken haben, bis man an Stromnetze kommt. Das Akzeptanzproblem in der Bevölkerung ist natürlich eins. Und wir müssen auch die Tower Companies und vor allem die Mobilfunknetzbetreiber, die ja dafür keine Förderung bekommen, davon überzeugen, dass es gut und richtig ist, da Antennen auch an die geförderten Masten zu bauen. All das bereiten wir auf. Wir sind in einem sehr engen, sehr stetigen Austausch mit dem BMDV und speisen das an das Ministerium zurück. Und die Erfahrungen, die wir dabei machen, die werden natürlich so aufbereitet, dass sie dann auch an wen auch immer übergeben werden, wenn wir unsere Arbeit dann im Ende nächsten Jahres geordnet einstellen sollen. Es wird einen vernünftigen Übergabeprozess geben mit all den Erkenntnissen, mit all den Erfahrungen, mit all den noch zu bearbeitenden Themen, Aufgaben, Problemen, die nächstes Jahr dann noch nicht erledigt sind und erledigt werden können durch die MIG.
Herzlichen Dank. Eine Frage ans BMDV. Jetzt haben Sie im Eingangsstatement gerade erwähnt, dass die Haushaltsabdeckung, ich glaube, Sie haben 99,87% gesagt. Das ist natürlich so, dass das bei ganz vielen subjektiv nicht so ganz zusammenpasst. Deswegen die Frage, wissen Sie, wie die 99,87 gemessen wurden? Wurden die an der Außengrenze gemessen? Wurden die im Haus gemessen? Gleiche Frage zum Thema Fläche. Da, glaube ich, haben Sie jetzt knapp 98% gesagt. Wurde das auf Masthöhe gemessen oder auf Höhe des Handys in der normalen Benutzung?
Es wurde mit den ganz normalen Standards der BNetzA gemessen, wie die Dinge gemessen werden. Ich kann aber auch sagen, dass natürlich häufig es auch so ist, dass dann diese, ich sag mal, knapp 100% sind es ja schon fast, nicht von allen Mobilfunkdienstleistern abgedeckt werden, sondern natürlich manchmal dann auch nur von einem. Und deswegen ist das subjektive Empfinden auch ein anderes. Aber wir sind ja insgesamt mit der BNetzA auch im Austausch, wie man diese Messverfahren verbessert, um dann auch natürlich zu genaueren Ergebnissen kommen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir jetzt ja auch auf andere Maßnahmen setzen, um den weiteren Ausbau voranzutreiben. Das ist beispielsweise natürlich die auch in der Konsultation eng mit der BNetzA ja auch beschriebenes Thema der weiteren Netzausbauverpflichtungen. Und dann am Ende dieser Periode kommen wir dann natürlich auch zu der Frage, was passiert mit den restlichen Flecken, die dann noch weiß sein sollten. Und da kann man sich dann natürlich verschiedene Dinge schon mal überlegen.
Vielen Dank. Für die Unionsfraktion Dr. Reinhard Brandl.
Frau Vorsitzende, also ich halte es für einen Riesenfehler, die MIG zu dem Zeitpunkt zu schließen, in dem sie richtig ins Laufen gekommen ist, den Motor abzuwürgen. Und deswegen finde ich Ihre Dankesworte und Lobeshymnen an die MIG etwas hohl. Mir geht es jetzt um die Standorte. Es sind über 1000 Standorte in der Vorbereitung. Können Sie, vielleicht die Frage an Herrn Wilsmann, können Sie sagen, wie viele dieser Standorte Sie noch abschließen können, bis die MIG endet?
Also wir müssen ja als Gesetz und gegeben davon ausgehen, dass die Mobilfunkförderung Ende des Jahres ausläuft. Das heißt, der letzte Förderbescheid muss am 31.12. dieses Jahres bekannt gegeben sein. Unsere Planungen gehen dahin, dass wir einen Ergebniskorridor zwischen 280 und 440 Bescheide noch erlassen können, also insgesamt erlassen können. Wir haben ja schon, ich hatte das ja gesagt, schon über 50 erlassen. Darauf arbeiten wir hin. Das ist unsere gegenwärtige Erwartung, die ist auch ans BMDV kommuniziert werden. Also wir werden jetzt unsere qualitative und quantitative Leistungsfähigkeit beweisen, aber das müssen eben auch andere tun. Wir sind, hatte ich ja gesagt, davon abhängig, dass wir dann auch rechtzeitig die erforderlichen Grundstücke zur Verfügung gestellt bekommen, von Privateigentümern, von Kommunen, von Landesforsten, von wem auch immer. Wir müssen, und das ist ganz wichtig, auch Standortnutzungsvorverträge mit Mobilfunknetzbetreibern schließen. Das muss jetzt alles sehr schnell gemacht werden, damit sichergestellt ist, dass mindestens eine, im Idealfall drei Antennen oder künftig vier an einen geförderten Mobilfunkmast drangehangen werden. Also das muss jetzt alles laufen und läuft auf Hochtouren. Und ist
wenn die Arbeit der MIG jetzt um zwei weitere Jahre fortgesetzt werden könnte, wie viele Standorte würden Sie dann geschätzt noch erschließen können?
Das lässt sich schwer sagen, weil wir natürlich, wie gesagt, da von anderem Zutun abhängig sind. Aber natürlich, mehr Zeit bedeutet dann auch mehr Standorte. Also von den 1160 oder über 1100 Standorten ließen sich dann schon mal eine weitere dreistellige Zahl, würde ich mal sagen, realisieren. Und man könnte auch mit Markterkundungsverfahren weitermachen und die Prozesskette von vorne auch noch weiter befüllen. Also es wäre ein mutmaßlich dreistelliger
Ja, das ist ja sehr schon ein bisschen mutmaßlich, weil die Förderrichtlinie läuft ja aus zum 31.12.2024. Und Gründe liegen auch darin, dass es eine ablehnende Haltung der Mobilfunkbetreiber gibt und hier auch eine Ausweitung der Förderung als Ausgleich für eine freiwillige Beteiligung an Förderverfahren sind. Es sind auch europarechtliche Schwierigkeiten, die sich insbesondere aus beihilfrechtlichen Ausgestaltungen sehen. Dass daneben müssen wir auch sehen, was sozusagen gestartet worden ist an finanziellen Belastungen mit der damals von dem CSU-geführten Ministerium. Also das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, der da sozusagen in Gang gekommen ist. Und am Ende des Tages sind wir hier verantwortlich für.
Ich habe Sie gar nicht gefragt. Es geht jetzt alles von meiner Fragezeit.
Ja, aber dass die Bundesregierung antwortet und das ist schon okay. Also das sind sehr komplexe Fragestellungen. Wir sind verantwortlich für den Mobilfunkausbau und hier mit den Ressourcen verantwortungsvoll auch umzugehen. Insofern lassen sich die Fragen auch nicht sozusagen so einfach runterbrechen.
Okay, es haben sich alle 16 Landesminister, die für den Mobilfunk zuständig sind, an die EU-Kommission gewendet und um eine Verlängerung der Förderrichtlinie gebeten, weil die MIG mit so wenig Vorlauf überhaupt in der Lage war, das Förderprogramm abzuwickeln. Hat sich die Bundesregierung stark gemacht bei der EU-Kommission um eine Verlängerung der Förderrichtlinie?
Ja, wir haben das selbstverständlich auch geklärt. Und dort wurde uns aber klar gesagt, dass die beihilfrechtliche Ausgestaltung nicht weiter so fortgeführt werden kann. Deswegen hätten wir in keinem Fall die Förderrichtlinie einfach fortführen können. Insofern ist das, was Sie vorhin gefragt haben, hochspekulativ und so nicht zutreffend.
Eine Frage habe ich noch. Glauben Sie, dass an den Stellen, denn diesen 1000 Stellen, die jetzt noch übrig sind, auf absehbare Zeit andere Mobilfunkanbieter Masten errichten werden oder werden die für längere Zeit unerschlossen bleiben?
Darf ich das noch beantworten, Frau Vorsitzende? Ich bin sicher, dass dort mit der hervorragenden Vorarbeit der MIG diese Standorte entschlossen werden. Und sie müssen auch erschlossen werden, weil die Mobilfunkbetreiber ja Verpflichtungen eingehen mit der Verlängerung der Frequenzen.
Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Marc Ausendorf.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und an die beiden, die uns hier die Berichte erstattet haben. Herr Wilbsmann, nochmal besonderen Dank, dass Sie hergekommen sind aus Naumburg. Frau Kluckert, Staatssekretärin. Ist natürlich nicht ganz einfach, so eine Abwicklung einer Behörde entgegenzusehen. Deswegen nochmal so ein kurzer Rückblick. Meine Fraktion hat das ja von Anfang an sehr kritisch begleitet und es war ja im Grunde die Folge einer verfehlten Frequenzvergabe in der Vergangenheit. Deswegen war es ja überhaupt nur nötig, dass wir dieses, wie wir es damals genannt haben, teure Funklochamt gegründet haben. Nichtsdestotrotz möchte ich hier ausdrücklich nochmal mich den Dankesreden anschließen, denn es ist natürlich besonders schwierig, in so einer Situation eine Behörde aufzubauen und auch für die Mitarbeiter sich zu entscheiden, dort tätig zu werden, wenn von vornherein ja schon klar ist, dass dem ein Ende gesetzt ist. Also das nötigt mir einfach auch nochmal Respekt, aber das möchte ich auch nochmal sagen gegenüber den Mitarbeitenden. Das wäre dann auch gleich eine der ersten Fragen. Ich stelle mir das jetzt auch schwierig vor, wenn Sie bis Ende 2025 noch so einen operativen Zeitraum haben. Aus mitarbeitenden Sicht wird es wahrscheinlich so sein, dass einige dann direkt schon gehen. Oder gibt es da, sagen wir mal, ein systematisches Vorgehen, dass man den Mitarbeitern jetzt aus Bundessicht irgendwo ein Angebot macht, dass sie dann bündig an das Ende der operativen Zeit irgendwo anders tätig werden? Gibt es da irgendwo Zeichen, dass da was passiert?
Also in das Operative, da würde ich gleich übergeben. Aber natürlich ist es so, dass uns diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr am Herzen sind. Das sind hochqualifizierte Leute in jedem Bereich. Und wir haben natürlich auch Behörden in der direkten Umgebung und hier auch in Halle und Leipzig und versuchen natürlich auch, unseres zu tun, um diese Mitarbeiter, wer das möchte, auch in Behördenstrukturen weiter zu beschäftigen. Ich will noch mal auch an dieser Stelle sagen, dass es so ist, dass ich auch selbst als Oppositionspolitikerin diese Entscheidung sehr kritisch betrachtet hatte von Anfang an. Ich halte es auch nach wie vor für schwierig, dass ausgerechnet Naumburg geworden ist. Eine strukturschwache Region hat jetzt sozusagen Mitarbeiter gewonnen, die hochqualifiziert sind. Das ist ein Riesenproblem. Insofern würde ich auch bitten, die Kollegen der Union da vielleicht etwas zurückhaltender in der Kritik und mehr konstruktiv zu agieren, weil ich ich glaube, wir sollten hier insbesondere alle politisch Aktiven daran arbeiten, dass den Menschen, die dort arbeiten, auch geholfen wird und da kein politisches Kapital jetzt geschlagen wird aus Entscheidungen, die ja, die damals auch nach dem jetzigen Kenntnisstand zumindest schwierig zu beurteilen sind. Aber über das genaue Personalkonzept würde ich Sie bitten, einmal auszuführen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht zum Hintergrund. Wir haben im Moment 70 Beschäftigte. Sehr erfreulich, fast ausgeglichen, männliche und weibliche Beschäftigte. Wir haben einen Personalbestand, der ganz überwiegend aus der Region Mitteldeutschland, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen kommt. Fast ein Viertel kommt direkt aus Naumburg und noch mal ein weiteres Viertel aus dem Burgenlandkreis. Das Durchschnittsalter ist 42 Jahre und wir müssen jetzt schauen, dass wir die Beschäftigten so lange an uns binden, wie es nötig ist, damit wir unsere Aufgabe bis Ende 2024, was die Umsetzung der Förderrichtlinie und bis Ende 2025, was die nachfolgenden Arbeiten anbetrifft, halten. Und wir entwickeln dazu ein Personalkonzept, sind gerade dabei und werden auch versuchen, mit Leistungsanreizen zu arbeiten, um die Mannschaft beisammen zu halten.
Ja, der beste Anreiz wäre ja, wenn man einen Anschlussvertrag ab 1.1.26 dann in der Region bei einer anderen Behörde anbieten kann. Ist denn sowas schon umgesetzt worden? Gibt es schon Fälle, wo solche Verträge geschlossen werden? Weil das wäre ja eigentlich der Optimalfall aus Sicht der MIG als auch aus Sicht der Betroffenen.
Also wir sind gerade im Gespräch aktuell und gucken, was es da für Behörden gibt. In Naumburg direkt gibt es keine Bundesbehörde, eine weitere, wo wir solche Anschlussverträge sicherstellen können. Also das ist, denke ich, die Schwierigkeit, dass wir hier schon eine gewisse Mobilität auch der Mitarbeiter voraussetzen. Wir bieten das im Moment an, dass sich alle Mitarbeiter melden können, die an solchen Programmen etc. interessiert sind. Und dann werden wir schauen, welche Bundesbehörden hier in Frage kommen.
Okay, dann noch eine
vielleicht
Frage.
Vielleicht noch eine Sache. Ja,
sorry, aber das geht jetzt von meiner Zeit ab. Ich möchte noch eine andere Frage platzieren.
Ja, und aber zwar, Entschuldigung.
Nee, sorry, meine, es ist meine Fragezeit und ich bestimme darüber, wen ich frage.
Nein,
und dich habe ich nicht gefragt.
Wir antworten so, wie wir sie wollen. Und wir haben auch, also Entschuldigung, aber ein Recht auf vollständige Beantwortung der Fragen, weil es einfach wichtig ist, ja, in diesem Zusammenhang. Also, nee.
Also ich möchte jetzt hier protestieren und...
Dankeschön.
Also, aber trotzdem müssen wir langsam zum Ende kommen, also noch eine halbe Minute und vielleicht ist ja noch eine ganz kurze Anschlussfrage möglich.
Sicherlich, also ich habe Zeit. Was ich sagen wollte, ist, dass wer Naumburg kennt, der weiß auch, dass es sozusagen auch in unmittelbarer Anschluss sozusagen in einem Kreis ist von Halle und Leipzig, das sowohl per Bahn als auch per Auto zu erreichen ist. Insofern ist auch sozusagen diese Möglichkeit, da mit den Behörden, die wir da haben, auch nicht abwegig.
Gut, das hat in keinster Weise meine Frage beantwortet, aber egal, ich habe noch die eine Frage. Und zwar, die MIG hat ja Musterverträge auch bereitgestellt und geholfen auszuhandeln zwischen privaten Haus und Grund oder Waldbesitzerverbänden oder Landwirtschaftsverbänden mit Mobilfunkanbietern. Werden die irgendwo dokumentiert oder so zugänglich gemacht, dass auch dann in Zukunft Betroffene darauf zugreifen können und dieses ja doch sehr wertvolle Instrument weiter nutzen können?
Ja, natürlich. Wir stellen das gerne zur Verfügung. Die haben zwar die Verträge, ein paar Passagen, die sind förderspezifisch, aber die können gerne bereinigt und diese Passagen weiter benutzt werden. Wir stellen die auch gerne zur Verfügung, selbstverständlich.
So, für die FDP-Fraktion Volker Redder.
Jetzt sind ja kaum noch Fragen über. Gut. Ja, ich bedauere das auch. Ich weiß auch, dass es Schwierigkeiten gab bei der Gründung der MIG und dass auch Probleme entstanden sind, die vielleicht schon absehbar waren. Aber ich habe jetzt ganz gute Zahlen von Ihnen bekommen. 1.160 Projekte finde ich beeindruckend, dass Sie noch bis zu 440 Entscheide bis Ende 2024 machen wollen auch. Wie geht es weiter, so wie ich es verstanden habe, durch die Verlängerung der Frequenzen? Haben Sie ja theoretisch wirtschaftliche Partner, die dann die Projekte übernehmen können. Sie haben also eine exzellente Vorbereitung gemacht dafür. Die andere Frage, die Frage, die sich mir im Zusammenhang stellt, ist ein bisschen ähnlich wie die von Herrn Außendorf, nämlich Sie wollten ja als Kümmerer vor Ort auftreten, also als regionaler Ansprechpartner bei den Kommunen, die Unterversorgung erfahren. Welche Erfahrungen wurden mit diesem Kümmerer vor Ort Prinzipprogramm gemacht und wie kann man diese gewonnene Expertise und den Kontakt an den Kommunen sinnvoll weitergeben, an die, oder ist das geplant, die weiterzugeben an die wirtschaftlichen Unternehmen, die den Ausbau dann weitermachen müssen?
Ja, also wir werden alle Standorte, die nicht mehr einer Förderung zugeführt werden können, so aufbereiten, unter Umständen mit Steckbriefen, mit Informationen, dass sie dann von den Mobilfunknetzbetreiber für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau, wenn sie den denn dann an diesen Stellen machen wollen, dass er das genutzt werden kann. Als Kümmerer vor Ort haben wir mittlerweile an die 130 Fälle bearbeitet. Die sind uns herangetragen worden aus unterschiedlichsten Ecken, von Seiten Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen, von Seiten der Mobilfunknetzbetreiber. Also alles das, was man sich vorstellen kann, wer Interesse daran hat. Wir gehen mit zurzeit auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Regionalkonferenzen informieren, Kommunen informieren, Kreise darüber, wie Mobilfunkausbau funktioniert. Auch das ist häufig ein Fragepunkt, gerade in ländlichen Gebieten, weil die Akteure da noch nicht so mit vertraut sind. Das wird sehr gut angenommen. Wir kriegen da ein sehr gutes Feedback und wir haben jetzt vor einiger Zeit mal für uns und für das Ministerium einen Zwischenbericht zusammengeschrieben, was wir seit dieser Aufgabenübertragung als Kümmerer vor Ort durch die GRID-Strategie alles auf den Weg gebracht haben. Und das ist doch ein sehr erfreuliches Ergebnis, weil wir auch im Rahmen des Kümmern vor Ort zum Beispiel, ich glaube, Herr Abgeordneter Außendorf, Sie haben das mal berichtet bekommen, weil Sie auch bei uns im MIG-Beirat sitzen. Das ist in einem Fall gelungen, zum Beispiel den Mobilfunkausbau mit dem Windausbau zu verhindern. Da standen sich beide Fraktionen in einer Stadt sehr unversöhnlich gegenüber. Und wir sind dann rausgegangen, haben uns das angeguckt, haben beide zusammengebracht, die Akteure und der geförderte Mobilfunkstandort kann gebaut werden, aber eben auch die Windkraftanlage. Und so geht das halt mit verschiedenen Themen an verschiedenen Orten, dass man eine Antenne anders ausgerichtet werden muss. Dann geht man auf den Mobilfunknetzbetreiber zu. Dann ist die Ausstrahlung, die Abdeckung besser. Das ist viel Kleinarbeit, aber sie bewirkt dann auch tatsächlich
was. Also Sie haben ja quasi eine Blaupause dann für viele andere Sachen in dem Bereich. Ne? Also wenn Sie, das ist immer das Problem mit Föderalismus. Wir müssen ja die Kommunen mal mit einbinden. Ne? Und eigentlich haben Sie jetzt eine Blaupause für diese Projekte. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Denken Sie mal an weitere Projekte im Rahmen von Digitalisierung. Also eigentlich ist das, eigentlich könnten Sie sich jetzt selbstständig machen, ne, und die Bundesregierung beraten, ne, wie man den Föderalismus an bestimmten Stellen etwas aufhebelt. Nur mal so. Was machen Sie denn hinterher, Herr Wilsmann? Was machen Sie denn hinterher, Herr Jentsch? Darf ich das mal fragen oder darf ich nicht fragen? Nee, okay, gut. Nee, gut, alles klar. Ich muss mich auch noch mal bedanken. Ich finde, Sie haben einen sehr guten Job gemacht. Wenn ich das jetzt höre, dass Sie da auch so eine Art Blaupause haben, vielen Dank. Und es tut mir leid, aber ja, manchmal ist es so. Danke.
So, dann noch mal Herr Neujock für die AfD-Fraktion.
Danke, Frau Vorsitzende. Wir haben die Kommunen zum einen, die Netzbetreiber zum anderen, die Arbeit der MIG wahrgenommen. Hat in deren Augen die Arbeit der MIG wesentlich zum Übermalen weißer Flecken und zum Aufbau einer flächendeckenden Mobilfunknetzes beigetragen?
Also wir sind in einem sehr engen Austausch mit den Kommunen. Das sieht auch das Förderprogramm, der Förderprozess sieht das vor, dass wir im Rahmen der Standortvorbereitung als erstes auf die Kommunen zugehen müssen. Die MIG ist der Verbändevereinbarung beigetreten, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunknetzbetreibern und Tower Companies abgeschlossen worden ist. Wir sind da wirklich in einem sehr guten Austausch. Wir sind auch vor Ort präsent. Im Rahmen der Standortvorbereitung sind die Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen unterwegs, fragen dort an, ob im Idealfall eigene kommunale Grundstücke zur Verfügung gestellt werden können, ob man irgendwie Zugang zu Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern herstellen kann. Das funktioniert alles sehr gut. Und ich muss sagen, da, wo wir aktiv geworden sind und wo wir auch erste Türme errichtet wo erste Türme errichtet sind. Wir bauen das ja nicht selbst, das machen die Tower Companies oder wo wir Förderbescheide übergeben haben. Da ist unsere Arbeit gerade in den kleinen Kommunen, die bisher nicht versorgt waren, sehr gut aufgenommen worden, noch sehr dankbar aufgenommen worden. Und natürlich, das, was wir tun, zahlt auf die Flächenabdeckung für die Mobilfunkversorgung ein.
Wie viele Mobilfunkmasten in Deutschland wird die MIG in den 6 Jahren ihres Bestehens geplant, gebaut und angeschlossen haben? Und wie hoch waren dabei die Kosten pro Mobilfunkmast, die dem Steuerzahler dadurch entstanden sind?
Also wir bauen, das muss ich auch noch mal in der Runde sagen, wir bauen die Masten nicht selbst. Sie werden gebaut von Tower Companies, die sich in Förderverfahren bewerben können. Wir haben, ich sagte das gerade vor, in einem Zielkorridor von bis Ende des Jahres 280 bis 440 Förderbescheiden zu landen. Und wenn jetzt alle Förderbescheide dann auch so umgesetzt werden, dass also auf dem Weg zum Bau keine weiteren Hindernisse auftreten, dann werden das auch entsprechend so viele Türme sein, die dann entstehen werden. Von den Kosten her ist das sehr unterschiedlich. Das hängt ab von den örtlichen Gegebenheiten. Ich sagte das gerade, dass man schauen muss, wie Türme an das Stromnetz, an das Glasfasernetz angebunden werden. Das sind Grabungskosten, die anfallen. Die können natürlich sehr teuer sein, wenn es über lange Distanzen geht. Es ist billiger, wenn es kurze Distanzen sind. Wenn Sie ein Fundament in steinigem Boden gießen müssen, wenn Sie da aufstellen müssen, ist es teurer als irgendwo im sandigen, flachen Gebiet. Wir haben da eine Varianz von einigen 100.000 € bis Beträgen, die deutlich über den Millionenbetrag gehen für den Bau geförderter Masten. Das ist bei uns im Einzelnen alles auf der Internetseite nachlesbar, wie hoch die Zuwendungssummen je gefördertem Standort der bisher bewilligten Bescheide sind.
Ich kann es Ihnen auch genau sagen, Kollege Najuk. Die durchschnittlichen Kosten pro Standort liegen aktuell bei 1.017.544,80 €. Und die durchschnittliche Förderhöhe bei 1.220.278,61 €. Also das andere war auch Euro natürlich nicht Cent. Ja.
Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Versorgung Deutschlands mit ausreichender leistungsstarken Mobilfunkmasten flächendeckend erreicht ist und es deswegen keiner besonderen unterstützenden Infrastrukturleistung à la MIG mehr bedürfe?
Also wir haben in unserer Gigabit-Strategie die Aussage getroffen, dass wir bis 2030 flächendeckend den neuesten Mobilfunkstandard haben wollen. Überall dort, wo Menschen sich aufhalten, also überall. Und das ist ein Ziel, das ist noch nicht erreicht, sonst wäre es auch gar kein Ziel, sondern da müssen wir auf dem Weg natürlich hin. Und dafür haben wir sehr unterschiedliche Maßnahmen angegangen, sind wir unterschiedliche Maßnahmen angegangen. Eins ist sicherlich jetzt auch nicht von der Bundesregierung, sondern von der Bundesnetzagentur, die Frequenzverlängerung, die natürlich auch auf dieses Flächenziel einzahlen wird. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, werden wir eine Diskussion führen müssen, wie wir das kostengünstig den restlichen Ausbau in Deutschland bewerkstelligen können.
Und für die Linke Anke Domscheit-Berg.
Ich freue mich ja, dass es so präzise Zahlen gibt. Kann man denn auch sagen, wie viele Haushaltsmittel seit der Gründung in 2020 abgeflossen sind?
Also es ist so, dass wir im Jahr 2021 10,2 Millionen € an Verwaltungskosten haben, 2022 19,8 Millionen, 2023 10,2 Millionen Verwaltungskosten, 2024 und 2025 sind natürlich nur Schätzwerte. Und dann gibt es noch 2026 Kosten für die Abwicklung. Wir haben insgesamt 54 bislang bewilligte Standorte. Und die haben eine zuwendungsfähige Gesamtausgaben in Höhe von 54.947.418,94 €. Und Förderung in Höhe von insgesamt 54.132.044,78 € bewilligt.
Vielen Dank. Sind aktuell 2 oder 3 Funkmasten gebaut? Sie sagten, der vierte ist im Bau. Das klang, als wäre ein dritter schon fertig.
Ja, es gibt
okay, das heißt, drei aktuell Masken. Sind es drei. Ja. Dann interessiert mich, haben diese drei schon ein Funkloch geschlossen? Also stehen die nicht nur da, sondern haben die Strom, haben die Glasfaser, haben die aktive Technik obendrauf? Benutzen die ein, zwei, drei oder vielleicht sogar vier Netzbetreiber?
Also ich muss noch mal unterstreichen, dass die Tower Companies und die Mobilfunknetzbetreiber verantwortlich dafür sind, den Mast zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Dafür haben sie einen Zeitraum von insgesamt 17 Monaten nach Bescheidbewilligung. Das heißt, wir sehen jetzt auch künftig eine zunehmende Zahl von Masten errichtet werden. Das sind jetzt die ersten drei, vier Masten der ersten Bescheide, die von Ende 2022 kommen.
Diese drei frage ich.
Diese drei Masten werden jetzt von den Mobilfunknetzbetreibern mit Antennen ertüchtigt. Teilweise hängen die dran, weiß ich, zum Beispiel am Möhnesee. Sie werden dann auch zeitnah in Betrieb genommen, so wie uns das zurückgemeldet worden ist. Die Stromanbindung ist erledigt, die Glasfaseranbindung auch. Also es müssen jetzt die Antennen auch in die Systeme eingepflegt werden.
Ein Mast ist ja schon vor über einem Jahr fertig gewesen. Das heißt, das ganze Jahr ist er immer noch nicht in Betrieb.
Die Masten sind im November, Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres aufgebaut worden. Und dann kam die Winterperiode, in der Erdarbeiten mit der Verlegung von Strom und Glasfaser dann aus Sicht der Unternehmen auch nicht so einfach ist. Das sind Masten, die stehen im Bayerischen Wald und im Sauerland. Die nicht so ganz einfach sind.
Einen Satz will ich vielleicht noch zur Erklärung machen. Diese Förderbescheide werden immer übergeben an Tower Companies, zusammen auch mit einem Partner in der Mobilfunk. Also das wird nicht einfach gebaut und dann gibt es keinen Partner im Mobilfunkbereich, sondern es gibt immer auch einen Partner im Mobilfunkbereich.
Gut, vielen Dank. Wir sind am Ende dieser Runde und ich bedanke mich einmal ganz herzlich für die Vertreter der MIG, Herrn Wilsmann und Herrn Jentsch, und möchte mich auch noch mal bedanken für Ihre Arbeit. Sie haben ja festgestellt, dass sogar Kritiker von Ihrer Arbeit inzwischen überzeugt sind. Von daher vielen Dank. Ich danke auch Frau Ding und der Staatssekretärin für die Anwesenheit. Und wir nehmen den Bericht zur Kenntnis. Damit ist der öffentliche Teil der Sitzung des Ausschusses für Digitales hiermit